Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, es begleiten uns heute Vormittag neben der Spinnwebe auf meinem Kopf 8 Verse aus dem 40. Kapitel des Jesaja-Buchs. Dort heißt es: Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist, denn sie hat doppelte Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Es ruft eine Stimme: In der Wüste bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was uneben ist, soll gerade und was hüglich ist, soll eben werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden und alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn des Herrn Mund hat's geredet. Es spricht eine Stimme: Predige. Und ich sprach: Was soll ich predigen? Alles Fleisch ist Gras und alle seine Güte ist wie eine Blume auf dem Feld. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, denn des Herrn Odem bläst da rein. Ja, Gras ist das Volk. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Liebe Schwestern und Brüder, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Manchmal liest man etwas und hat ein Bild im Kopf. Und manchmal liest man etwas und hat kein Bild, sondern Klänge im Kopf. Mir geht es bei diesem Text so, dass da vollautomatisch die Eingangsarie von Händels Messias erklingt. Und eigenartigerweise nicht auf Deutsch, sondern auf Englisch. Comfort ye, my people. Ich würde es ja fast gerne vorsingen, aber ich glaube, dann rennt ihr aus der Kirche. Tröstet, tröstet mein Volk. Comfort ye, my people. Das hängt ein bisschen damit zusammen, weil ich kenne beide Varianten, die englische und die deutsche, aber die deutsche klingt ein bisschen holprig. Und wir fragen uns dann manchmal, warum denn dieses? Es ist klar, das Originallibretto zu Händels Messias ist Englisch. Und es ist die Sprache der King James Bibel. Die Engländer halten George Frederick Handel ja für einen der Iren. Und sie verwechseln Angelsachsen und Niedersachsen. Nichtsdestotrotz beginnt der Messias genau mit dieser Verheißung: Tröstet mein Volk. Wie er endet, wissen wir. Das ganz grandiose Halleluja, das jeder große Chor mit Vergnügen singt. Und wohl das längste Halleluja, das die Musikgeschichte jemals herausgebracht hat. Aber eben, es beginnt mit dem Tröstet. Und wenn es heißt tröstet, dann gibt es jemanden, der Trost braucht. Das kennen wir auch, dass wir manchmal Trost brauchen. Und kriegen wir dann den wir brauchen? Es gibt so Antitröstungen. Wenn irgendjemand in meiner Familie, während ich Kind war, krank wurde, hatte mein Vater immer den Standard-Trostsatz "Hab ich auch schon gehabt" drauf. Tröstet nicht. Oder, ach schau hin, ist ja schlimm, wie es dir gerade geht, aber da gibt es ja Leute, denen geht es noch viel schlechter. Tröstet das? Nein. Es gibt Vertröstungen. Es ist aber eine hohe Kunst, wirklich einer Seele, einem Herzen, Lebensenergie zu schenken, und das nennt man dann auch tatsächlich Trost. Und hier in unserem Text muss man ja sagen, diejenigen, die da getröstet werden sollen, die haben ja einiges hinter sich gebracht. Erst waren sie aufmüpfig, dann wurden sie erobert, dann sind sie verschleppt worden nach Babylon. Und da waren sie dann zig Jahre, von denen, die da hingekommen sind, haben die meisten gar nicht mehr gelebt, als diese Worte hier fallen, sondern es waren ihre Kinder und Kindeskinder. Und sie waren auch im Gefühl der Gottesferne dort in Babylon. Gott, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, unser Gott, der wohnt auf dem Berg Zion im Tempel. Wir waren Gott nah, wie wir in Israel, in unserer Stadt Jerusalem waren. Wir sind tausende Kilometer entfernt. Wir sind weit weg von unserem Gott. Und spätestens dann wird klar, wie viel Trost diese Menschen brauchten. Und dann spricht Gott durch den Mund des Propheten Jesaja: Comfort ye, my people. Tröstet, tröstet mein Volk. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass die Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist. Die doppelte Strafe, die sie empfangen hat, die Schuld ist gesühnt. Es gibt wieder eine Perspektive, es geht wieder nach Hause. Was mag das bei den Menschen angerichtet haben, die über zwei Generationen mehr oder minder in dieser Gefangenschaft in Babylon lebten, für die Jerusalem eine verklärte Erinnerung war und eine letzte Erinnerung der zerstörten Stadt. Nicht mehr sozusagen die Strafe absitzen, sondern es ist gesühnt. Du darfst neu anfangen. Es wird wieder einen Anfang geben zwischen Gott und seinem Volk, um die Geschichte besser zu schreiben, als sie in der Vergangenheit war. Und es ruft eine Stimme: Bereitet in der Wüste den Weg. Macht sozusagen eine Landebahn, nicht für euch. Das, was erhaben ist, soll erniedrigt werden. Das, was niedrig ist, soll aufgeschüttet werden. Was krumm ist, soll gerad werden. Das ist so, als macht man eine Start- oder Landebahn. Lang und gerade und absolut eben. Nicht für euch, dass ihr den Weg nach Jerusalem so schnell wie möglich findet. Nein, sondern, dass Gott zu euch kommen kann. Das war das Tröstende für die Menschen damals. Gott macht sich auf. Er sitzt nicht am Berg Zion, wie sie meinten. Er macht sich auf und kommt zu ihnen. Und dann wird es noch viel spannender. Die Herrlichkeit unseres Gottes soll offenbart werden und alles Fleisch miteinander wird es sehen. Die Herrlichkeit des Herrn, das ist im hebräischen Urtext die Kabod Yahweh. Und wenn man sich da erinnert, Mose hat die Bitte an Gott: Ich möchte dich sehen. Ich möchte sehen, wie du aussiehst. Und Gott antwortet: Kein Mensch wird leben, der mich sieht. Aber stell dich da in eine Nische und dann will ich meine Herrlichkeit vorbeiziehen lassen. Kann man sagen, ist es vielleicht ein sichtbares Erscheinungsbild Gottes, ist es ein Schattenbild? Das wissen wir nicht genau. Eben genau diese Kabod Yahweh, diese Herrlichkeit Gottes. Und es war ein Mensch, es war Mose, der diese Herrlichkeit damals wahrnehmen durfte. Und jetzt kommt die Verheißung: Alles Fleisch kann die Herrlichkeit Gottes sehen. Er wird kommen, bereitet ihm eine Bahn, Macht euch auf dem Weg ihm entgegen und er kommt euch entgegen und ihr werdet euch begegnen. Ich erinnere mich jetzt nicht, dass es so eine Mose-ähnliche Begegnung zwischen Gott und dem Volk Israel dann gegeben hat. Das ist damit auch gar nicht gemeint, sondern die Herrlichkeit Gottes, die ist erschienen. Später, in dem Kind im Stall von Bethlehem, Gottes Sohn, er ist diese Herrlichkeit Gottes. Er ist Gott, er ist Mensch, er ist der Brückenbauer und er kommt. Er kam und er will wiederkommen. Dann hört unser Prophet eine Stimme, die heißt: Predige. Und plötzlich sagt Jesaja in der Ich-Form: Ich sprach, was soll ich predigen? Das kann ich gut nachvollziehen, das fragt sich ein Pfarrer jeden Samstag. Was soll ich predigen? Gott sei Dank gibt es Antworten drauf. Aber was soll Jesaja dem Volk Israel predigen? Und da taucht dann plötzlich ein Bild auf, diesmal kein Klang, sondern ein Bild aus dem 103. Psalm. Was soll ich predigen? Alles Fleisch ist Gras. Und alle seine Güte ist wie eine Blume auf dem Feld. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, denn des Herrn Oden bläst da rein. Ja, Gras ist das Volk. Ähnlich, der Mensch ist in seinem Leben wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Feld. Wenn der Wind darüber fährt, so ist sie nicht mehr da und ihre Stätte kennt sie nicht mehr. Aber die Gnade des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über die, die ihn fürchten. Hören wir bei jeder Beerdigung, wenn wir Abschied nehmen von einem Menschen und seine Seele Gott anvertrauen. Soll das die Hoffnungspredigt sein, wird sich auch Jesaja gefragt haben. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. So endet diese Aufforderung zu predigen. Es gibt so viel Endliches, Weltliches, Vergängliches. Es lohnt sich, bei all dem, auch hier, alles verwelkt, alles verdorrt, das sind ja mehrere Sätze, die das bringen. Und dann kommt ein Halbsatz, der das Ganze auflöst. Bei all den Geschäften und Geschäftigkeiten, die auf uns hereinprasseln, die wir zu gestalten haben, wo wir zu handeln, zu denken und zu fühlen haben. Bei all dem, wo auch wir vielleicht in der Situation sind, dass wir ein Comfortier, tröstet euch, bräuchten, reicht eine einzige Antwort. Das Tröstliche, das heilende Wort Gottes bleibt ewiglich. Und es ist Mensch geworden. Es ward Fleisch und wohnte unter uns und will in uns wohnen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.